Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Wir sind hier in der E3-Woche. Das heißt, eine Sonderformat-Woche. Wir senden nicht jeden Tag eine Folge, sondern ballern die Folgen raus. Meistens direkt nach der Show, nach der Pressekonferenz. Und just in diesem Moment hat die PC Gaming Show aufgehört, die zum fünften Mal präsentiert wurde von PC Gamer und mehreren Sponsoren und den Fokus auf den PC legt. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, um mit mir über die Highlights dieser PC Gaming Show zu sprechen. Einen wunderschönen guten Morgen, Pascal, besser bekannt als Dr. Proof. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Manu.
Ich habe das doch fast so dynamisch anmoderiert wie die Moderatorin in dieser Show, oder?
Die Moderatorin war super. Der Moderator auch, es sind ja schon seit Jahren dieselben, aber die Moderatorin hat ja sehr gelitten. Sie musste ja ein High-Kostüm tragen zwischendurch. Das war,
da war
schon
ich ein bisschen neidisch, ja.
Ja.
Ich habe auch ein High-Kostüm an. Siehst du jetzt zwar nicht im Podcast, aber ich habe immer ein High-Kostüm an beim Podcasten.
Moderation ist halt hart.
Für unsere Leute, die dich noch nicht so kennen, sag doch mal zwei, drei Takte noch zu dir.
Ich bin seit 2012 September YouTuber, sag ich mal. Seit 2016, also wir machen hier einen Schnelldurchlauf, seit 2016 mache ich das in erstmal Teilzeit selbstständig und seit längerem mache ich das Vollzeit. Und ja, die Medien sagen einfach Influencer, auch wenn ich diesen Begriff hasse. Und ich bin im Strategie- und Simulationsbereich viel unterwegs, aber alles PC-Spiele bei mir auf dem Kanal. Mhm. Und ja, mach so ja, mein
wen
Ding.
Wen hätte ich mir Besseres einladen können, oder? Ist doch super. Hast du dich denn gefreut auf die PC Gaming Show? Die hat ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen ein Schattendasein gefristet, neben diesen großen Publisher-Shows, aber eigentlich zu Unrecht, oder? Die wurde von der Bedeutung immer besser und wertiger auch, fand ich.
Ich finde, dass die eigentlich immer sehr gute und interessante Spiele haben, die kommen werden. Natürlich, ja, vor allem jetzt ist Sony auch noch weg auf den E3-Geschichten. Und ich finde halt, der PC hat ja halt vieles kommt für den PC raus, es ist alles undurchsichtig. Also PC ist immer die Plattform, wo die meisten Spiele rauskommen. Weshalb das schon rechtens ist, dass es auch dafür eine Game-Show gibt letztendlich. Absolut. Und die PC-Gamer macht das schon sehr gut. Und die haben auch, sag ich mal, sehr viele Partner, die da sind. Man kann natürlich den ganzen Markt nicht erfassen, aber es ist ein guter Anhaltspunkt für Spiele, die zukünftig auf den PC kommen werden. Und auch, ja, auch immer mal wieder Überraschende dabei. Weil zum Beispiel letztes Jahr war ja Satisfactory. Mhm. Ein großes Thema von der PC Gamer Show und das kannte ja vorher auch noch kaum einer.
Ja, waren auch diesmal ein paar Sachen dabei. Und es ist auch nicht nur für PC-Gamer interessant, finde ich, weil ja auch einige Titel dabei waren, die ja auch für Konsole erscheinen. Also große Namen wie Borderlands oder eben auch Vampires waren ja auch dabei, wo man auch als Konsolenspieler sagen kann, lohnt sich vielleicht mal einen Blick reinzugucken. Natürlich. Und es war überhaupt nicht so fremdschämig wie in den ersten Jahren. Also ich finde, die haben das konsequent durchgezogen. Ich fand es sogar angenehm zu gucken, weil es nicht so überdreht war wie zum Beispiel gestern die Bethesda-Show, wo diese ganzen jubelnden, schreienden, fast schon, glaube ich, betrunkenen Leute sitzen und alles abfeiern, was gesagt wird. Das Publikum hier war sehr zurückhaltend, um es mal gelinde zu sagen.
Bethesda lädt aber auch wirklich Fans ein zu ihrer Show. Ganz gezielt.
Das hatte man hier gar nicht, das Gefühl her.
Ja, das ist auch bei der PC-Gamer-Show sind ja auch nicht so viele Leute im Raum. Das sieht man einfach schon am Anfang. Aber Bethesda komischerweise die letzten Jahre immer sehr, wie soll man sagen, fanbasiert. Also immer mit diesem Community-Traum letztendlich. Mhm. Haben natürlich ganz viel sagen wir mal ganz viel Probleme mit Fallout gehabt und wollen das jetzt wieder gut machen. Aber irgendwie so diese eingefleischten Fans lieben diesen Laden. Und ich muss sagen, auch mit Wolfenstein-Reihe und so weiter, von denen, die haben ja sehr gute Spiele im Portfolio und haben ja einige Marken zu alter Größe gebracht. Also Doom bin ich auch ein großer Fan von, das habe ich die Bethesda auch gesehen, Doom interessiere ich mich sehr für das Neue. Mhm. Weil ich einfach mit diesen Spielen ja auch groß geworden bin. Also die ziehen wirklich ganz gezielt auf die ab 30er. Natürlich bin ich in Wahrheit 18, aber
gut, dann lass uns über die PC Gaming Show reden und über die Spiele, die dort gezeigt wurden. Haben wir schon gesagt, die Moderation hat Sean Day 9 und Frankie Ward übernommen. Also die Frau war Frankie Ward, der Typ war der Sean, der Day 9. Zwei auch bekannte Streamer, E-Sport, Kommentatoren und so weiter. Die haben das recht souverän gemacht, wobei ich fand, sie hätten sich auch ein bisschen dezenter, ein bisschen zurücknehmen können. Also teilweise fand ich es ganz okay, aber war manchmal schon etwas arg überdreht und abgelesen. Hätte ein bisschen lockerer noch sein können. Und ich fand den Bühnenaufbau so seltsam. Ging es dir nicht auch so? Also letztes Jahr saßen sie da, glaube ich, auf so Sesseln. Fand ich irgendwie angenehmer. Jetzt ist immer der Sean schon mit den Interviewpartnern auf so einen Steg rausgelaufen und hat beim Laufen schon angefangen zu reden. Und dann standen die da so awkward auf der Bühne. Das Setup fand ich irgendwie seltsam.
Oh, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ich fand nur die Kleidung manchmal merkwürdig von den Leuten, die kamen.
Das stimmt. Der Nerd-Faktor war sehr hoch, auf jeden Fall.
Definitiv. Er
war über 9000, Aber es ging mit einem richtigen Knaller los. Ich habe richtig gejubelt hier in meinem Zimmer. Evil Genius 2 wurde angekündigt von Rebellion. Und Evil Genius ist einer meiner PC-Lieblingsspiele, glaube ich. Ich habe so lange schon gehofft, dass es da mal einen Nachfolger geben wird. Es ist, stellt euch vor, Theme Park oder sowas in der Art, ja, ein Aufbauspiel. Aber man baut sich einen bösen Untergrund, einen Evil Genius Layer sozusagen auf, ja, also den der Untergrundbunker, bei dem man wie bei Dungeon Keeper eben früher den Bösen spielt und versucht, die guten Helden abzuwehren und sie in die Fallen lockt. Und es war zwar jetzt nur so ein CGI-Trailer, aber wer das Spiel schon kennt, der hat glaube ich, allen Grund darauf, sich zu freuen. So rum.
Ich denke auch, dass die Ingame-Grafik nicht sehr abweichen wird vom CGI-Trailer letztendlich. Nee. Also es wurde zwar gesagt, no Ingame-Footage, aber der Stil wird halt eingefangen von damals. Ne? Du hast halt diesen 80er-Jahre-Bösewicht wieder, der sein Untergrundnetzwerk aufbaut. Du kannst bestimmt wieder in einem Vulkan deine Hauptbasis haben. Es wird unzählige Fallen geben. Die werden alle, ob CSI, FBI oder Armee, die werden dir alles entgegenschmeißen, während du da versuchst, der Superschurke der Welt zu werden. Also ich freue mich auch sehr drauf. Also Evil Genius kommt aus einer guten Zeit der Aufbaustrategie. Oh, vielleicht mal, wo du versucht hast, mit allen Themen Aufbaustrategie zu machen. Und
das Thema ist super. Das hat so den Look von No One Lives Forever, also Nolf. Dieses leicht ironische Bösewicht sein und ja, sah sehr, sehr cool aus. Gab es da einen Release-Termin? Habe ich nicht so genau wahrgenommen. Hast du das gesehen?
Nee, Release-Termin habe ich nichts gesehen, aber man kann sich jetzt schon für eine Closed Beta anmelden.
Ja, gut, mache ich sofort. Gut. Dann das Highlight, auf das wohl alle auch gewartet haben. Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Es ist 15 verfickte Jahre her, dass wir letztes Mal Bloodlines gespielt haben und ich bin sehr gehypt auf dieses Spiel. Ich hoffe, es wird auch diese Erwartungen erfüllen können, aber ich freue mich sehr auf Bloodlines 2.
Ja, also auch erster Teil viel gespielt, bis zum ersten Bug. Damals, es hat halt einen schlechten Start. Es war das erste Spiel, was mit der neuen Source Engine damals rauskam.
Oh ja.
Und war aber halt, sag ich mal, einfach von den Möglichkeiten so unendlich, dass die Entwickler sich wahrscheinlich überfordert haben, weil wer Vampire Masquerade kennt, auch es ist ja eigentlich Basis von einem RPG, beziehungsweise vom Pen-and-Paper-Spiel. Und es ist halt unglaublich viel, was man da einbringen kann.
Also selten war ein Rollenspiel so frei von den Möglichkeiten wie damals. Wenn es denn, also in den Momenten, wo es funktioniert hat, war es gut. Aber es war schon sehr buggy auf jeden Fall.
Ja, du konntest halt böse sein, du konntest gut sein, du konntest ich vergesse mal, Nosferatu oder so, Hauptcharakter spielen, mit dem du nicht mit normalen Menschen reden darfst, weil du halt aussiehst wie ein Vampir auch. Musst also alles geheim machen. Und es war halt einfach auch von den ganzen Elementen, dort ist halt auch Schockelemente teilweise zwischendurch, aber es war halt unglaublich verbuggt. Man könnte jetzt sagen, es passt es zu Paradox, weil Paradox ja auch gerne mal ein paar Bugs einbaut. Aber ich hoffe, es ist halt wirklich der erste große, wirklich sehr große Titel, den Paradox macht. Mhm. Wenn ich mich wenn ich jetzt so gucke, was die Paradox sonst machen. Und ich hoffe, dass es wirklich gelingt. Weil es halt wirklich harter Stoff und schwieriger Stoff, diesen in ein Spiel zu packen.
Extrem, vor allem mit den Erwartungshaltungen auch. Also man schönigt ja quasi auch so ein bisschen die Erinnerung daran, wie Masquerade damals war. Das wird eine harte Nummer auf jeden Fall, ja.
Ja, trotzdem auf jeden Fall eins der wirklichen Highlights.
Absolut. Und endlich auch mal wieder ein bisschen Gameplay. Also die E3 besticht ja nicht gerade durch echtes Gameplay. Da hat man wenigstens mal ein bisschen was gesehen, gell?
Ja, man konnte schon ein paar Fähigkeiten auch sehen, dass man mit dem Vampir fliegen kann und was hatte ich noch gesehen? Also ein paar Sachen fehlten noch so von dem früheren Masquerade, dass du die Menschen, du kannst ja so was wie eine visuelle Sicht machen durch Gegenstände, damit du das Blut von denen siehst und sowas gab es, glaube ich, früher auch. Ja. Und also es gibt ja halt auch einen unglaublich großen Katalog von Fähigkeiten und Skills, die sie ja einbauen müssten, theoretisch, weil die halt auch in diesem Pen and Paper mit drin sind. Und ja, man kann einfach nur gespannt sein. Aber es ist halt, glaube ich, noch zu früh. Also Q1 2020 haben sie jetzt angegeben. Aber ich würde schon trotzdem auf Verschiebung tippen.
Ja, also wie gesagt, sie haben ja noch ein bisschen hin, bis 2020 ist ja auch noch ein bisschen, aber sie sollen sich bitte die Zeit auch nehmen. Also jetzt haben wir 15 Jahre gewartet, da machen nochmal 2-3 Jahre dann auch nichts mehr aus. Sollen sie sich ruhig die Zeit nehmen. Mit den Hardsuit Labs machen sie das. Genau, dann gab es ein Dwarven Fortress in Space. Das war mir immer zu PC-lastig. Bin ich irgendwie noch nicht so richtig mit in Berührung gekommen mit Dwarven Fortress. Und das ist jetzt ein Starmancer-Spiel. Also es ist ähnliches Konzept, aber im Weltraum von Chucklefish. Und hatte auf Kickstarter einen ziemlichen Hype. Hat dort 140.000 eingesammelt. Da hat man auch mal kurz was zu gesehen. Sieht ganz putzig aus, wenn man dieses Konzept, glaube ich, mag, oder? Ist das so dein Ding?
Es ist eigentlich mein Ding, weil es gab ja mal ein Spiel, ich glaube, Space Station D9. Das wurde leider nicht fertig entwickelt, war auch ein Kickstarter-Hype damals. Wurde, ja, wie gesagt, wurde irgendwann in so eine fertige Version gepresst, weil das Geld ausging, den Entwicklern. Und deshalb bin ich eigentlich an dem Spiel recht interessiert, weil wenn da halt nicht die Kohle ausgeht, und Chucklefish hat ja zuletzt auch interessanter gemacht, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Titel vom Spiel, aber die haben so ein Aqua-Sim gemacht. Also Aquas, so, du machst eigentlich so dein eigenes kleines SeaWorld und verkaufst Fische da drin. Das hat auch schon, hat sehr gut funktioniert als Sim, deshalb glaube ich, die werden das schon gut machen. Das
wird ja, auf jeden Chucklefish Fall ein mag ich Spiel. Die sind irgendwie ein ganz cooler Publisher. Stardew Valley war bei denen ja auch Starbound, das ist schon ganz cool. Ja.
Deshalb, es wird deine Leute finden.
Ja, aber hat mich nicht so direkt angesprochen. Ich glaube, das ist so ein Nischending auf jeden Fall.
Ja.
Dann das nächste, da ist mir in Erinnerung geblieben, dass man dem Ritter den Kopf abschlägt und eine Blutfontäne rausströmt. Von Tripwire, Chivalry 2. Sagt mir so direkt nichts. Hast du den Vorgänger irgendwie? Ist das ein bekanntes Ding?
Ich habe den Vorgänger gespielt und die haben eigentlich dafür wirklich den besten Entwickler jetzt, weil das ist ja der Entwickler von Killing Floor auch.
Ja.
Deshalb, und es wird halt einfach unglaublich blutig. Also ich fand es auch sehr witzig, dass der Entwickler sich hingestellt hat und gesagt hat, du kannst halt alles machen als Ritter, was du machen willst, weil die wollen dieses aufgabenbasierte System einbringen. Also du hast, brech das Tor auf, Brandschatze, verbrenn die Hütten, töte so und so viele Einwohner. Hat er ja wirklich so gesagt, du kannst Brandschatzen als Ritter und es ist wirklich ein Element vom Spiel.
Aber ist es ein Multiplayer oder ist es ein Singleplayer?
Es ist Multiplayer. Es sind Chivalry 2 wird natürlich wieder Vorgänger Multiplayer sein und wird natürlich, also ich glaube, er hatte gesagt, 64 Spieler werden es sein, gegeneinander. Und das lebt halt von diesem Kampfsystem. Da hat er aber auch, haben die ja auch gesagt, es wird unglaublich schwierig, wieder das Kampfsystem so schön zu machen, dass die Leute das sich damit infizieren, damit alles funktioniert.
Das hat mich so ein bisschen an das Mordhau erinnert, was gerade so ein bisschen.
Richtig, und das,
so
da habe ich auch dran gedacht sofort, weil Mordhau habe ich viel gespielt. Ich habe, glaube ich, irgendwie 80 Stunden Mordhau gespielt, als das rauskam. Deshalb haben die so ein bisschen Druck, obwohl, wenn die das wirklich gut machen, wird Mordhau da nicht viele Chancen haben, obwohl Mordhau natürlich jetzt noch ein Jahr Zeit hat zu entwickeln, weil es ist ja erst early 2020 soweit, dass wir das neue Chivalry spielen können.
Ja, bis dahin ist Mordhau vielleicht auch wieder in Vergessenheit geraten und dann hat die PC-Welt vielleicht wieder Bock auf so ein Ritter-Mass-Multiplayer-Schlachtenspiel.
Wahrscheinlich.
Also ich glaub, sowas Million, kommt immer gut an.
Eine Million Mal wurde ja Mordhau jetzt verkauft, haben sie ja vor 2 Tagen, glaube ich, noch bekannt gegeben. Also es lief schon mal für die gut.
Das glaube ich auch, ja. Gut, dann kam, glaube ich, nur so ein, das war ein bisschen schwierig auszumachen bei dieser PC-Gaming-Show. Was ist jetzt wirklich ein Teil der Show, was angekündigt ist? Ich meine, es ist im Endeffekt natürlich alles Werbung, aber irgendwie kam zwischendrin auch Werbeclips, oder? Hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich meine jetzt nicht,
ich weiß,
ich meine jetzt nicht die PC-Hersteller, die dann irgendwie die Samsung, also Samsung hat Monitor gesponsert und die Stühle waren irgendwie auch zu sehen, aber es kamen auch Spieletrailer zwischendurch, wo man das Gefühl hatte, das gehört jetzt nicht so richtig zur Show dazu.
Ja, du meinst, weil dieses Mosaik dann kam?
Ja.
Ich habe auch erst gedacht, das ist Werbung, aber es ist wohl ein Spiel, was weit in der Zukunft irgendwann kommen wird. Aber ich finde bei Trailern immer schwierig, vor allem bei Spielen, die dann irgendwie 2021 kommen sollen und so weiter. Du kannst ja nichts dazu sagen. Nee. Es wird irgendwas Surreales sein und es ist halt ein kleines Indie-Spiel, hat man ja schon gesehen. Und deshalb.
Ja, ich hätte es jetzt auch gar nicht groß erwähnt, aber ich finde, der Grafikstil sah cool aus. Also Mosaik heißt es ja von Raw Fury. Mhm. Und das Coole daran fand ich aber, dass man. Das Spiel fängt an wie ein Werbeclip für so ein 0815 Clicker-Game im App Store. Ja? wo man irgendwie nichts macht, außer irgendwelche Zahlenwerte dabei zuschaut, so ein Idle Game. Und dann sieht man aber, dieses Idle Game ist ein Spiel im Spiel. Also die Leute sind quasi verblödet, weil sie Idle Games spielen und das ist dann quasi das Adventure, was man dazu spielt. Und dann kam aber wieder, dass man dieses Spiel, was im Spiel existiert, jetzt im App Store wirklich installieren kann. Das heißt Mosaik Blip Blop und das ist quasi das Spiel aus dem Spiel. Und das fand ich so geil Meta, dass ich mir das irgendwie, das will ich mir nachher anschauen. Vielleicht kriegt man da irgendwelche Features dann für das Spiel, wenn es dann wirklich frei ist. Finde ich cool, diese Metaebene, das Spiel aus dem Spiel zu spielen.
Kann gut sein, aber ich bin da immer vorsichtig erstmal.
Ja.
Die Idee ist natürlich immer gut.
Dann Prop Hunt ist, glaube ich, schon fast ein eigenes Genre geworden. Prop Hunt ist so eine Mod aus der Garry's Mod Community, gell? So ein Spielmodus. Und da gibt es ja etliche Spiele dazu, die dann diese Idee geklaut haben, sage ich jetzt mal, oder sich geliehen haben, dass man eine Art Verstecken in einer virtuellen Umgebung spielt, bei dem eine Teil der Multiplayer-Fraktion sich in Gegenstände verwandelt. Und das wird jetzt mit Midnight Ghost Hunt in ein, ja, ich sag mal, Ghostbuster-Setting verwandelt.
Ja, fand ich auch sehr cool, eigentlich so vom Zeigen her. Vor allem, weil der Geist nicht passiv ist. Das ist ja das Besondere von diesem Midnight Ghost Hunt. Sondern, dass der Geist sich verteidigen kann. Also es geht nicht nur um dieses Verstecken. Das kennt man ja jetzt inzwischen aus vielen Spielen, wie du gesagt hast schon. Zum Beispiel Witch It auch. Ist ja, ja genau, ein deutsches Produkt und wurde ja auch ausgezeichnet. Genau. Und das ist halt, glaube ich, so das Interessante. Am Anfang flieht man und versucht halt, die Geisterjäger so ein bisschen aufzuhalten. Und später hat der Entwickler dann schon mal verlauten lassen, dreht sich das Ganze. Also wenn du lang genug aushältst, werden die Jäger zu Gejagten. Also es wird hat auf jeden Fall einige gute Clues. Ich fand es auch jetzt grafisch sehr ansprechend für so ein Spiel. Und ja, warum wollte man nicht schon immer mal Ghostbuster sein? Ne? Also das Ghostbuster-Spiel selbst hat ja früher enttäuscht. Vielleicht ist das das Ghostbuster-Spiel für alle.
Gut, dann kommen wir weiter zum nächsten Spiel, Unexplored 2. Da kenne ich den Vorgänger gar nicht, aber das, was ich gesehen habe von Unexplored 2, das sah toll aus, dass ich mir, glaube ich, mal den Erstling anschauen muss. Kennst du das?
Ich kenne es leider auch nicht. Ich habe aber auch gesehen, das Artdesign hat mir sehr gut gefallen. Nur
Was war es denn? Das war so ein Action-Adventure von oben, so ein bisschen, oder?
Die
so
Perspektive wie die alten Zeldas würde ich fast einstufen, aber es ist halt reine Spekulation jetzt.
Ja, aber das, was wir gesehen haben, können wir sagen. Das war schon, also Unexplored, der Name sagt es ja auch schon, man erkundet diese Welt und hat so eine ISO-Perspektive und hatte so einen malerischen Zeichenstil, also so wenig Texturen, pastellige Farben und sah super cool aus auf jeden Fall.
Man konnte über Wasser laufen. War also Jesus so ein bisschen.
Sich teleportieren irgendwie mit so einer Spezialfähigkeit. Und ist, glaube ich, auch so eine Crowdfunding-Geschichte auf dieser Plattform Fig mit G. Und da gibt es wohl auch eine Open Access. Aber hatte ich noch nie was von gehört. Fand ich irgendwie spannend.
Muss man einfach mal warten drauf.
Ja, aber sah spannend aus. Dann kam Funcom auf die Bühne und hat irgendwie angefangen, sich selbst zu moderieren. Das habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Warum dann die Moderatoren dann auf einmal weg waren.
Funcom ist halt Partner von der PC Gamer Show. Und ich glaube, die haben das einfach schon so übernommen.
Ich glaube, es war eine Deutsche, die auf die Bühne kam. Oder eine Schweizerin.
Die kommt aus Skandinavien, die kenne ich auch. Die habe ich mal kennengelernt für Mutant Year Zero. Und darum geht es ja auch eigentlich erstmal. Das neue, also das DLC, was kommen wird dafür, Seed of Evil. Und da freue ich mich besonders drauf. Also neben XCOM eine sehr stimmige, zwar ohne viel Wiederspielbarkeitswert, muss man dazu sagen, aber eine sehr gute eine sehr gute Adaption von so Stealth-Spiel, also Stealth-XCOM, muss man ja dazu sagen. Aber kann ich jedem nur empfehlen, das Spiel ist total super, motiviert auch bis zum Ende und hat halt einfach eine tolle Geschichte. Deshalb,
genau, und da haben sie kurz gezeigt, Seed of Evil ist der DLC, der jetzt auch schon diesen Monat kommt, 30. Juli. Conan Unconquered haben sie noch mal kurz gezeigt, das gibt's aber schon. Aber sie haben dann tatsächlich einen April-Scherz zu einem echten Spiel gemacht. Zumindest dachten wir das alle. Conan Chop Chop haben sie mal irgendwie gezeigt und alle dachten halt, das ist irgendwie ein Gag. Das ist ein Chibli oder Chibi, heißt glaube ich dieser Zeichenstil, so diese kleinen Köpfe. Sah eine aus wie eine Mischung aus Zelda und Gauntlet, also so Multiplayer, Koop, man schnetzelt sich durch eine lustige Comicwelt von Conan und das kommt jetzt tatsächlich wirklich und das fand ich dann schon sehr cool.
Das ist schon ganz cool, aber es gab auch Moons of Madness. Hast du jetzt übersprungen, das kam noch dazwischen.
Habe ich absichtlich übersprungen, oder fandest du das irgendwie spannend?
Ist halt ein Horrorspiel.
Ja.
Es ist halt ein ganz nettes Setting, kann ganz gut sein, Weltraum, Horror, funktioniert ja eigentlich ganz gut seit Dead Space und mal schauen.
da konnte ich noch nicht so richtig viel rausziehen, was es für eine Art von Spiel wird. Das war halt ein Trailer, aber werde ich auf jeden Fall im Auge behalten, ja. Aber dieses Chop-Chop, hast du das, hast du das erwartet, dass es tatsächlich kommt?
Naja, Funcom macht hier einfach. Also, wenn man mit Funcom, also Funcom ist ja auch immer sehr offen auf der Gamescom, du kannst dann mit jedem von denen reden, die da rumstehen und sind auch immer sehr gesprächig und normalerweise passt es schon so in ihre Firmenphilosophie, dass halt Chop-Chop jetzt einfach mal als Spiel gemacht wird.
Total witzig. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Kommt auch jetzt schon am 30.09. und auch für Switch und Konsolen. Also auch kein reiner PC-Titel. Und für die Switch ist es, glaube ich, perfekt. Ich glaube, es ist der ideale
Switch. Das ist ein definitives, sehr gutes Switch-Spiel.
Ja. Gut, das nächste war The Last Oasis. Kommt auch am 3. September und fand ich, sah auch sehr spannend aus.
Ich habe sofort gedacht, dass dieses typische Survival und was dann, okay, was natürlich spannend daran ist, ist diese, ich weiß, es hat einen speziellen Namen. Wir reden von dem Spiel, wo die auf den Schiffen unterwegs waren, ne? Den Landschiffen und gegeneinander gekämpft haben als Menschen.
Wie soll man das nennen? Ja, ich weiß auch nicht. Post-Apokalypse, die Menschheit muss wieder von vorne anfangen und also, baut sich aus Holz irgendwie so Gefährte, oder? So Mechs aus Holz, so vielleicht am ehesten.
Ich weiß, es gibt einen Künstler, der baut diese Dinger ja wirklich. Und die können von allein zum Beispiel laufen die am holländischen Strand lang, die Küste und all die Geschichten. Ich weiß, aber ich weiß nicht den Namen dafür mehr. Es ist auf jeden Fall vom Stil her mal was anderes, aber ich denke, alles dieses Konstrukt, was da rum sein wird, Spieler bauen ihre Basen auf, die bauen diese Landschiffe, mit denen sie halt kämpfen können, wo Kanonen drauf sind, muss ich dann beweisen. Also inzwischen gibt es so viele Spiele, die halt wie Ark sind oder so ähnlich wie Ark. Und das ist halt dann unglaublich schwierig, da herauszustechen und vor allem noch ein gutes Gameplay zu bringen.
Das war auch das, was mich abgeschreckt hat. Ich habe das gesehen und dachte, boah, der Style ist ja der Hammer. Also diese Gefährte, die ja so einen Insektenlook auch hatten, ja, diese Panzer, die aussehen wie ein großes Insekt aus Holz, das sah super cool aus. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte, okay, das ist halt so ein Ark-Spiel. Und dann hat es mich wieder komplett abgeschreckt. Da gibt's einfach, glaube ich, zu viele davon, als dass sie sich irgendwie halten. Also diese Welt hätte ich gerne eher als Singleplayer-Erfahrung. Dann würde ich
das, glaube ich, eher spielen. Wie so ein richtiges Rollenspiel letztendlich. Ja. Das wäre schon ganz cool.
Genau. Dann kam was für die Strategiefans, also spricht ja auch dich direkt an, schätze ich mal, ein Age of Wonders Planetfall, ein eher klassisches 4X-Strategiespiel, oder?
Age of Wonders kennt man ja eigentlich von den Fantasy-Setting mehr. Das Age of Wonders 3 war ja das letzte, was die produziert haben und Planetfall zieht das Ganze jetzt in Science Fiction und ist unglaublich, wie soll man sagen, frei in der Machart. Es geht natürlich auch wieder um Ressourcen sammeln auf der Karte, ist aber natürlich auch 4X. Du baust halt mit deiner Fraktion, sag ich mal, deine Städte auf und bekämpfst die anderen, die auf diesem Planeten sind. Ist auf jeden Fall einer der interessanteren Titel dieses Jahr, vor allem im Strategiebereich, Rundenstrategiebereich, muss man dazu auch noch sagen. Ist ja noch mal ein Unterschied für viele. Und sollte man im Auge behalten, ist ja auch nicht mehr so lange. Ab 6. August geht es ja schon los, dann ist Release und ich glaube, man kann sogar einen verfrühten Zugang bekommen, wenn man vorbestellt. Aber ich bin mir jetzt nicht 100%, ich glaube, sie hatten sowas erwähnt.
Aber ich glaube, diese klassische Formel von Age of Wonders werden sie nicht groß aufbrechen. Man muss halt irgendwie Bock haben auf dieses Sci-Fi-Setting, oder? Oder
weißt du da schon mehr? Das Sci-Fi-Setting, du hast halt Dinosaurier mit Lasern diesmal. Ja, also, geil. Was willst du mehr haben?
Kundenstrategie, Dinos mit Laser, ich bin komplett sold. Also,
du hast Cyborg-Zombies, aber und all so ein. Deshalb, sie sind total frei von dem Science-Fiction und die packen einfach mal alles rein. Aber ich bin noch so ein bisschen, ob es wirklich zündet bei den Leuten. Weil umso freier du halt diese Welt gestaltet, umso schwieriger wird das, so die Authentizität dieser Welt zu vermitteln.
Ja.
Finde ich.
Ja. Und ich glaube, die Leute stehen auch eher immer auf so dieses eher klassische Setting, oder? Science-Fiction kommt da immer nicht ganz so gut an, habe ich immer so das Gefühl. Hat man ja bei Anno und so auch gemerkt. Tut sich immer ein bisschen schwerer, das Thema. Aber mich spricht's an. Ich habe da Bock drauf. Gut, was sagst du denn zu den Zombie-Nazis, die wir im nächsten Koop-Spiel gesehen haben mit dem Namen Zombie Army 4 Dead War? Irgendwie so, gell?
Ich glaube, Deadfall 4 habe ich mir aufgeschrieben, aber ich kann auch Dead War sein.
Irgendwo gehört eine 4 rein.
Ja, eine 4 ist drin, aber es gibt's ist ja auch schon, ich bin übrigens ein großer Fan von Sniper Elite, obwohl es gar nicht so zu meinen Spielen passt, weil es einfach, ich finde es einfach super. Es hat einen trockenen Humor immer. Du kämpfst gegen Nazis. Du kannst in jedem Sniper-Elite Hitler töten. Ist eigentlich ist halt stumpf. Und das, der Zombie-Modus hat ja auch Historie.
Ist es quasi der also gehört es zur Sniper-Elite-Serie offiziell dazu?
Es gehört
dazu,
eigentlich zur Sniper-Elite-Serie. Es nutzt die Sniper-Elite-Engine. Und es war, glaube ich, das erste Mal war es ein DLC. Dann gab es als Standalone-DLC. Mhm. Beziehungsweise Standalone-Add-on der Sniper-Elite-Serie. Und jetzt kommt es halt wieder als Standalone. Und bin mal gespannt. Also die Vorherigen haben auch immer Spaß gemacht, im Koop das zu spielen. Und ja, mal gucken.
Man hat halt nicht wirkliches Gameplay gesehen, man hat nur so einen CGI-Trailer gesehen, der einigermaßen versucht hat, dieses Gefühl einzufangen, als Koop gegen so eine Unhorde, so eine Horde an Untoten, genau. Das meine ich, anzutreten. Und am Ende war dann noch Groß Adolf irgendwie als Nazi-Geist schwebte über der Szenerie.
War ein Nazi-Zombie, glaube ich.
Ja, der hatte aber ein kleines Bärtchen.
Ja, hat man schon gesehen. Das ist halt Zombie-Gemetzel. Es sind Nazi-Zombies. Also, ja, jeder, der Nazi-Zombies mag, wird das. Und die Leute kennen halt auch diesen Modus von Sniper Elite. Und ich denke mal schon, dass einige das kaufen werden. Man wird da, ob sie jetzt neue Leute dazu gewinnen werden, schwierig. Also entweder bist du Fan von Sniper Elite oder nicht.
Kommt übrigens auch für die Konsolen. Ja.
Ja.
Genau, dann Remnant from the Ashes. Gab es was Neues zu sehen? Kommt jetzt endlich am 20. August. Das habe ich letztes Jahr auf der Gamescom schon mal angespielt. Und ich finde, das hat einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Also, so ein klassischer Arena-Shooter würde ich jetzt mal. Nee, nicht Arena-Shooter, Quatsch. Der Story-Shooter ist es auch nicht. Wie soll man es denn nennen?
Es ist ein Dreier-Koop-PvE-Shooter. Also aus Third Person, aber. Also, ich habe es auch gespielt letztes Jahr, weil sie waren vollkommen unangekündigt da. Ist auch übrigens ein Funcom-Titel, der komischerweise außerhalb von diesem Funcom-Block gezeigt wurde, was auch irgendwie komisch war. Und ich fand's auch gut. Ich fand's richtig gut. Vor allem fand ich jetzt auch gut, dass sie so ein bisschen darüber geredet haben und meinten, dass der, sag ich mal, diese ganzen PvE-Elemente, gegen was kämpfst du, was sind deine Quests, was sind deine Aufgaben, das wird alles von so einem Art Script-Randomizer zusammengewürfelt, um diesen Widerspielbarkeitswert hochzukriegen. Und du hast sogar Item-Sammeln. Also jede Runde, die du mit deinen Freunden zockst, kannst du halt Items finden, weshalb die Ausrüstung sich von allen unterscheiden wird. Und das hat ja auch so ein bisschen diesen spirituellen Look, den Funcom, also dieses Esoterische, was die in Secret World hatten, von der Gegnergestaltung. Das finde ich übrigens sehr geil, weil es immer noch sehr unverbraucht ist in Spielen.
Ja.
Es gibt unglaublich wenig Spiele, die halt in diese Sparte reingehen. Und deshalb wird auf jeden Fall ein ganz cooler Koop-Titel, denke ich. Und am 20. August geht es ja dann schon los. Also man kann vorher, glaube ich, nochmal eine Beta spielen, hat er erzählt. Dafür kann man sich wohl anmelden. Um das alles so ein bisschen zu testen. Könnte aber wirklich so ein Geheimhit werden von Funcom.
Also das Gameplay, was wir schon erlebt haben, das hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Also es war mega spannend, dann auch irgendwie so in der letzten Sekunde irgendwie den Boss noch zu legen und so. Das hat echt Bock gemacht. Es hat halt wenig Geschichte. Es ist eher so ein, gehst da rein, ballerst ein bisschen, hast Spaß und dann hast du aber eine coole Atmosphäre, aber es ist kein Story-Shooter.
So wie wenn du jedenfalls nach Gamescom gehst, nach der Demo, die wir spielen konnten. Genau. Aber mal gucken, vielleicht verpacken sie noch Story. Also der Trailer, den die ja gezeigt haben jetzt, da war ja Story drin. Du hast halt die Geschichtenerzählerin, die ein bisschen so dieses Umfeldszenario macht. Und das ist halt die Sache, die müssen es verkaufen. Die müssen sich so ein Beispiel nehmen an Overwatch oder sowas, dass halt alles Storymäßige nicht im Spiel passiert, sondern du musst halt irgendwie die Leute außerhalb des Spiels diese Geschichte erzählen können.
Ja, aber was ich meine, es ist schon darauf ausgelegt, dass du immer wieder in diese Mission gehst und durch den Randomizer dann eben einfach looten. Looten und leveln, genau.
Looten und leveln.
Dann ein Spiel, was auf dem PC ja gerade unglaubliche Erfolge feiert, Slay the Spire, kommt jetzt auch für die Konsolen, bekommt eine Variante, nenne ich es jetzt mal, von Clay Entertainment, die ihren eigenen Twist dazu finden. Ein Deckbuilding Roguelike, also gleiches Grundprinzip wie Slay the Spire, aber in einem anderen Setting, nämlich Griftlands, hat man auch schon mal ganz kurz was von gehört, hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Und Clay, da bin ich eigentlich immer irgendwie sofort dabei. Also ich finde, deren Style ist immer so ein bisschen ungewöhnlich und untypisch. Und das sah schon sehr, sehr cool aus. Ging halt voll in diese Slay the Spire-Ecke.
Bin ich raus. Also ich, ich muss sagen, wenn das schon so in die Richtung Card Games geht, ich glaube, das war ja das Card Game mit diesem besonderen Art-Design, was mich so ein bisschen an wie hieß der Disney-Film nochmal im Weltraum? Der Schatzplanet. Boah. Daran hat mich das irgendwie so ein bisschen erinnert. Aber Kartenspiele. ist ja, so gar nicht meins.
Da muss da man bin schon voll drin sein. Aber wenn ihr Slay the Spire kennt, dann werft mal einen Blick auf Griftlands. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Dann bist du bei Planet Zoo dabei? Oder
da ist bin das ich mit voll dabei.
Schönen Tieren auch nicht deins?
Nein, super. Ich habe ja Jurassic World auch gespielt und weiß halt schon, was sie machen könnten. Bin ja auch ein großer Elite-Spieler früher gewesen, ganz lange. Und der Entwickler, der weiß schon, was er tut inzwischen, hat ja mit Planet Coaster schon gezeigt, dass die auf jeden Fall eine super starke Engine haben. Das ist eine eigene Entwicklung. Und bei Jurassic World hast du auch schon so ein bisschen gesehen, wo es mit diesem Management der Tiere geht. Aber es ist halt limitiert. Und das haben die schon mal. Ich bin ja auch ein Verfolger von den Streams von denen immer wieder. Und die haben halt gesagt, das ist halt limitiert, weil das so Warner wollte. Und ich denke mal...
Das Jurassic meinst du?
Ja, bei Jurassic. Bei Planet Zoo werden wir halt, glaube ich, nochmal so ein bisschen geflasht werden. Was ich aber befürchte, ist, dass ganz viele DLCs kommen werden mit ganz vielen Tieren, die im Nachgang dazu kommen.
Auch ich krieg heute noch irgendwie gefühlt jeden Tag eine Newsletter von Frontier mit irgendwelchen komischen Updates für Planet Rollercoaster.
Ja, es gab zuletzt das Ghostbuster-Update mit den neuen Settings. Aber du brauchst es halt nicht, ne? Es ist halt immer ganz recht fair, finde ich, bei Frontier. Auch die Preise von Elite Dangerous waren damals ziemlich fair, fand ich. Im Vergleich zu, sag ich mal, anderen Preisen für solche Online-Inhalte, ne, digitale.
Also was ich mir wünsche von Planet Zoo, dass dieser Manager-Part endlich mal ein bisschen saftiger wird. Du hast ja schon angedeutet, also bei dem Vergnügungspark war es mir einfach, die Engine ist geil, man kann geile Vergnügungsparks dort bauen, aber der Manager-Part war ja quasi nicht vorhanden. Das war ja tendenziell gegen null. Dann bei Jurassic war es schon ein bisschen mehr, aber noch zu wenig, aber war schon cooler. Da hat ja vor allem das Erforschen Spaß gemacht, irgendwie die Dino-DNA und so sowas rauszufinden. Und jetzt hoffe ich, dass wir mit Planet Zoo endlich irgendwie diese richtige Mischung aus beiden finden. Weil die Engine sah wieder sehr, sehr cool aus. Die Tiere sahen ja richtig gut aus.
Die Tiere sahen richtig geil aus. Auch das bei dem Wolf, den sie gezeigt haben, dass wirklich dieses Fell so richtig geil sich bewegt hat. Und natürlich haben sie den König der Löwen mit reingenommen, ne? Und sowas war ja schon sehr geplant, dieser Trailer. Und es war auch wirklich das erste Gameplay, was man sehen konnte davon übrigens. Ja. Das war ja auch eine Weltexklusivsache wieder für die PC Gamer Show. Wodurch man halt auch sagen muss, dass der Stellenwert halt dieser PC Gamer Show halt auch wirklich immer wichtiger wird, Jahr für Jahr.
Ja. Also Planet Zoo kommt jetzt am 5. November. Freue ich mich sehr drauf. Vielleicht machen wir ja einen Cast zusammen. Wäre doch eigentlich ganz cool. Schauen wir uns auf jeden Fall beide an. Dann kam überraschend Shenmue 3 mit Yu Suzuki, der dann kurz auf der Bühne war. Das war dann quasi so dieser Star-Moment auf der Bühne. Aber hätte ich jetzt nicht direkt auf der PC Gaming Show erwartet. Für mich ist es immer noch ein Dreamcast-Spiel und da gehört es eigentlich auch hin.
Ja, die Dreamcast-Show ist ja leider nicht vorhanden. Ich bin stolzer Besitzer eines Dreamcasts. Früher gewesen auch. Aber schön, also schön, dass es fertig gemacht ist. Ich bin auch Kickstarter-Supporter von dem Spiel, weil Shenmue muss halt einfach abgeschlossen werden. Wer Shenmue 2 früher gespielt hat, endet mit einem Cliffhanger, Shenmue 2, also wer es nicht kennt.
Ja, furchtbar.
Und
ja.
Deshalb muss halt, also es ist schön, dass jetzt, ich glaube, nach 20 Jahren der dritte Teil irgendwann jetzt fertig ist und man das spielen kann. Grafisch ist das natürlich weit weg von aktuellen Titeln, aber das hat auch schon früher nicht gestört.
Also nee, aber ich bin gespannt, ob das noch funktionieren wird.
Lastig.
Ja. Aber arg viel mehr hat man da auch nicht gesehen. Es gab eigentlich nur einen kurzen Trailer, wo man die englischen Stimmen mal gehört hat. Dann ging es weiter mit Songs of Conquest, ein Pixel-Spiel, was so ein bisschen in der Schiene von Heroes of Might and Magic fährt. Also ein bisschen arg in der Schiene. Aber arg viel mehr können wir da, glaube ich, auch nicht sagen, weil ich war dann selber überrascht. Der hat dann auf der Bühne gesagt, ja, das kommt erst late 2020. Also wahrscheinlich werden wir auf der nächsten PC Gamer Show erst richtig was darüber erfahren. Da war selbst der Moderator irgendwie baff, dass er schon da ist.
Ja, es war halt, ich habe erst gedacht so, Might and Magic kommt ein neues Spiel. Und dann, aber es ist ja nur Might and Magic ähnlich. Sollte man im Auge behalten. Es hat einen ganz netten Pixel-Art, aber es gab ja nichts zu sehen. Also es gab nur Landschaften zu sehen, es gab nicht mal Einheiten zu sehen, wirklich. Ein paar Monster, die da rumgelaufen sind, können natürlich ein schönes Ding werden.
Über Vermintide 2 Versus gehe ich jetzt mal hinweg. Das ist einfach ein Multiplayer-PvP-Modus, der für dieses Spiel kommt. Da hat man kurz was zu
gesehen. Aber ist das total das, worauf alle gewartet haben bei Vermintide? Also ich spiele selbst Vermintide, deshalb.
Okay.
Vermintide 2, endlich ein Versus-Mode wie bei Left 4 Dead 2. Oder Left 4 Dead früher, dass endlich mal der Rattenclan auch von Spielern gesteuert werden kann.
Ich hätte nicht erwartet, dass das die Leute wollen. Ich dachte, man will ja dieses Spiel im Koop spielen und gar nicht gegeneinander.
Kannst du ja immer noch. Aber dieser Versus-Mode ist halt wirklich das, was bei Left 4 Dead ja damals die Spieler, sag ich mal, eher bei der Stange gehalten hast. Weil PvE, klar, du kannst immer weiter leveln und aber das ist ja irgendwann vorbei. Mhm. Und PvP kannst du halt immer wieder machen. Und das war auf jeden Fall ist halt cool, es hat dem Spiel gefehlt, definitiv.
Okay, kommt jetzt auch schon demnächst. Dann hat man ganz kurz was gesehen, ein Spiel namens Per Aspera, bei dem man den Mars besiedelt, wirkte sehr trocken, ehrlich gesagt, oder?
Das werden für Leute, die Excel-Tabellen mögen.
Wollte ich gerade sagen, sah aus wie eine spielbare Excel-Tabelle, genau.
Es gibt ein paar Grafiken, aber auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Also, ja. Kann Spaß machen. Also, das sind immer die Sachen, es hat keine Grafik. Also, es hat schon Grafik, aber es ist halt alles so, zweckmäßig. Aber so den Mars, also wenn das ist dann wahrscheinlich, was mit dem Gameplay sehr überzeugen wird. Aber da gab es halt auch noch nicht wirklich was zu sehen. Das war ja eher so Announcement.
Aber interessant auf jeden Fall. Waren coole abwechslungsreiche Sachen dabei. Dann Ancestors, The Humankind Odyssey, das neue Spiel von Private Division, was bei 2K erscheint. Was ich immer so ein bisschen die Sorge habe, das Spiel klingt zwar fantastisch, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sie sich völlig übernehmen mit diesem Projekt, dass man quasi die gesamte Menschheitsgeschichte von Anfang an spielen soll. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das in diesem Scale irgendwie funktionieren wird.
Deshalb machen sie das jetzt in Parts. Mhm, also genau. Viel ich gehört hatte, wird das jetzt aufgesplittet. Es sieht auf jeden Fall immer interessant aus. Ist auch nicht top of the art mit dem Game, also beziehungsweise mit der Grafik. Aber es ist halt, du spielst halt ein Affenrudel.
Ja.
Kann nur zu lustigen Situationen kommen. Manchmal. Und der Entwickler geht ja sehr hausieren im Moment damit, überall dafür Werbung zu machen. Aber ja, es ist auf Messerschneide mehr oder weniger. Macht das am Ende wirklich Spaß als Game oder ist es halt einfach nur so eine Erfahrung dokumentationslike? Ne? Also, dass es halt wirklich ein Nischenspiel plötzlich ist am Ende.
Wie hieß dieses Spiel damals, wo man diese Ursuppe gespielt hat, was komplett gefloppt ist?
Spore.
Daran erinnert es mich ehrlich irgendwie so ein bisschen. Ich hoffe, dass es nicht so ein neues Spore wird.
Nee, also so vor allem hat Spore ja immer noch eine ganz fette und tolle Fangemeinde. Ne? Also, man muss es hatte so seine Phasen leider in Spore, die nicht gut waren. Das war das Problem. Aber Spore selbst hat halt die Idee, dieses Evolutionsspielchen, mir hat es auch Spaß gemacht. Es gab halt einfach Phasen dieser Evolution, die waren total unnütz. Und die haben halt keinen Spaß gemacht, weil du hast halt unglaublich viele Spielarten zusammengemischt in diesem Spiel damals.
Sagt dir Autochess was?
Autochess ist voll an mir vorbeigegangen, aber mit denen ich das geguckt habe, die meinten, ja, es ist ganz cool. Also mehr könnte ich dazu jetzt auch nicht sagen.
Das ist irgendwie so ein Hype in China und der kommt jetzt wohl für den PC. Kann ich aber auch noch nicht so richtig was dazu sagen.
Es soll wohl soll ein Dota-Schach sein. Also so soll man ein MOBA-Schach irgendwie. Aber bei mir auch komplett vorbei an mir.
Ja. Was ich dann wieder richtig geil fand, war Valfaris, ein Spiel, was aussah wie endlich das Turrican, was wir uns immer gewünscht haben, in einem Retro-Look mit einem geilen Trailer, wo richtig Heavy Metal passend zum Gameplay irgendwie gezeigt wurde. Das hat richtig abgeliefert. Da freue ich mich sehr drauf.
So ein richtiges Spiel zum Ausklingen, ne? Abends. mit dem Feierabendbier. Ja, Musik. Es ist einfach Metal mit Blut und Turrican. Also
oder Contra oder sowas, ja, genau.
Oder ja, wie Contra. Sah auch gut aus. Also ist ja wieder Pixel-Art-Optik, aber trotzdem sehr detailreich, sehr viele Gegnertypen, unglaublich viel Waffen. Dann hast du diese typischen Kletterparcours-Sachen gesehen, die du in diesen 2D-Sidescrollern ja immer drin hast. Das könnte auf jeden Fall für die Zielgruppe sehr interessant werden.
Mhm. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr ganz alle Spiele abzudecken. Sollen wir noch ein paar rauspicken, die uns jetzt noch irgendwie ins Auge? Also Borderlands 3 können wir, glaube ich, skippen. Das ist in den anderen Shows irgendwie auch zu sehen.
Also ich finde halt, jetzt, was jetzt gekommen wäre, beziehungsweise Maneater.
Ja, das war geil.
Maneater, das Haie-Spiel. Du bist es ist ein Hai-RPG.
Gut, oder? Ein Shark-PG, genau.
Shark-PG ist, man spielt einen Hai. Und man fängt mit einem kleinen Hai an, der wächst. Also das finde ich übrigens auch immer ganz cool in Spielen, dass du so eine Evolution hast deines Hauptcharakters und man das auch sehen kann. Und du kannst einfach alles fressen.
Er hat gesagt, es ist quasi GTA aus der Sicht des Hais. Und da war ich komplett sold. Du wirst dann Upgrades bekommen, dass du zum Beispiel Stahlzähne bekommst, dass du dich auch durch Boote beißen kannst. Fand ich eine super witzige Idee. Also eigentlich wie Echo the Dolphin mit Blut und Gewalt.
Richtig.
Großartig.
Man muss natürlich mal gucken, cool, wie lange das halt motiviert und was du überhaupt das halt zu tun hast. Ja. Aber so die Idee ist halt schon mal ganz cool. Sah auch ganz gut aus für so ein Spiel. Für so ein kleineres Projekt. Und natürlich, du frisst nachts die Schwimmer, die unvoll sind. Irgendwelche Leute rettest du vom Ertrinken, indem du sie frisst.
Super gut. Und auch ein witziger Trailer, auch von Tripwire. Und da freue ich mich sehr drauf. Ist aber auch noch eine Weile hin.
Das ist noch eine Weile hin, ja.
Und das war übrigens auch die Anspielung mit dem Shark-Kostüm. Da hatte die Moderatorin dann eben diesen Shark-Anzug an. Ja. Was ich noch unbedingt erwähnen möchte, weil ich mich sehr darauf freue, ich habe auch mal ein Interview mit Sam Barlow geführt, der Erfinder von Her Story oder der Autor, der Regisseur, der jetzt auch Telling Lies macht, ein neues Spiel, was von Annapurna dann veröffentlicht wird. Und das ist richtig geil. Also Her Story nochmal eine Stufe aufgebohrt. Du klickst dich wieder durch verschiedene Videoschnipsel, echte Schauspieler, die dann dort so Szenen, quasi so wie so Selfie-Kamera in die Kameras sprechen. Ich glaube, das sind so, ja, so Videokonferenzen quasi, also Voice Calls, wie sagt man das dann? Halt so Telefonanrufe mit Video, FaceTime, so in der Art. Und du klickst dich da durch und du recherchierst und versuchst dann immer auf bestimmte Keywords zu reagieren und findest dann weitere Videos. So ähnlich hat ja Her Story auch funktioniert und Telling Lies ist das Ganze nochmal in groß und das sah richtig cool und spannend aus.
Ja, richtig groß. Wo ich dann immer denke, Leute, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, sind da aufgeschmissen. Also,
absolut, ja.
Was vielleicht ist es schade
mit Untertiteln,
ist,
aber
ja, vielleicht ist es mit Untertiteln, aber es war auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Also es ist halt so ein bisschen interactive und suchen und Verbindungen zusammenziehen, ist schon ein interessantes Konzept, was halt auch sehr selten genutzt wird.
Und wir dürfen natürlich nicht unerwähnt lassen, Baldur's Gate 3 war wahrscheinlich auch das Highlight, was die meisten sehen wollten, oder? Du auch?
Ich freue mich sehr. Aber sie sollen sich einfach die Zeit nehmen. Also sagen ja selbst, es gab ja auch nichts Neues zu sehen. Es gibt ja nur den Trailer bis jetzt, wo halt der Gedankenschinder aus dem Menschen rausplatzt. Mhm. Und man kann jetzt ganz viel spekulieren, wird ja auch ganz viel spekuliert. Ich bin jetzt nicht so der Spekulationsfreund. Aber es wird einfach, also es ist das richtige Studio. Obwohl ich sagen muss, bei Divinity ist eigentlich die Story immer das Schwächste gewesen.
Ja, man denkt am Anfang, die ist richtig cool, aber das nach hinten raus wird sie irgendwie total ätzend, fand ich.
Ja, und deshalb hoffe ich, dass sie einfach für Baldur's Gate 3 diesen Manko vielleicht noch fixen können irgendwie, also kitten. Mhm. Dass sie sich wirklich die Zeit nehmen, eine coole Story mit einzubauen. Und aber sonst, Mechanik und so weiter waren bei Divinity immer total super, fand ich. Also total vorzeigbar. Nur die Story muss halt dann bei Baldur's Gate 3 auch zünden und er hat ja auch gesagt, when it's done, ne?
Typische, sie nehmen sich die Zeit, Aber ich glaube, dass da auch die Wizards of the Coast beziehungsweise die D&D-Leute da auch ihren Finger drauflegen werden. Was ich spannend fand, dass sie gesagt haben, es wird jetzt diesen September ein Prequel als Pen and Paper geben, der quasi in Baldur's Gate 3 in die Geschichte überleitet. Und
da sieht man ja auch schon, dass die fehlen. Also es ist zwischen Baldur's Gate 2 und 3 sind ja 100 Jahre Zeit vergangen und diese Zeit wird halt wirklich in Pen and Paper reingeflossen. Also was halt separat ist von der D&D-Geschichte. Weil
schon ein gutes Zeichen.
Ist eine coole Sache.
Die Story da auch irgendwie im Fokus steht.
Und auch wenn ich schon, glaube ich, 30 Jahre spiele, gefühlt, habe ich sowas noch nie erlebt. Also ist mal was ganz Neues, finde ich.
Total. Und sie basiert auf der Fifth Edition fürs Regelwerk, für die D&D-Nerds unter euch. Also auch da keine Sorge, das ist auf dem aktuellen Regelstand. Und natürlich wird es aber halt angepasst für die PC-Welt.
Weil es
ist
ja
kein Game Master oder so.
Ja. Es soll halt Spaß machen irgendwo auch, ne? Und da muss man immer ein paar Abstriche machen. Und aber es wird groß.
Das
muss man sagen.
Cool.
Es wird richtig groß, es wird richtig geil bestimmt. Und das ist eigentlich so das ist eigentlich das alte Leute-Hype-Spiel, muss ich leider sagen.
Total.
Von der PC-Gamer-Show.
Zusammen mit Vampire wahrscheinlich.
Ja, es gibt, glaube ich, nichts, was an dem, was bei der Show, sage ich mal, eine noch ältere Geschichte hatte.
Mhm. Wie gesagt, also Bloodlines war ja schon 15 Jahre, aber Baldur's Gate ist dann doch noch ein Ticken
Da kommt auch Shenmue 3 nicht ran. Also.
Nee. Stimmt. Ja, das würde ich auch lang, das gab es ja damals auch nicht für PC. Also das ist ja wirklich das PC-Spiel schlechthin, Baldur's Gate. Ich hoffe nur, dass sie in Baldur's Gate 3 nicht wieder sächsische Dialekte reinmachen in der deutschen Version. Das wäre mein einziger Wunsch. Auch wenn es damals vielleicht ganz lustig war, das bräuchte ich heute tatsächlich nicht mehr.
Ja, trotzdem, sie haben alle Fans auf ihrer Seite und sie werden auch alle Zeit bekommen.
Ja. Wunderbar. Gut, wir haben fast alles abgedeckt. Es gab noch ein paar Kleinigkeiten. Terraria, Warframe, Genesis Noir sah noch ganz cool aus, wobei man da aber auch noch nicht so richtig ausmachen konnte, was für eine Art von Spiel das war. Und dann gab es noch so einen Liebesbrief an JRPGs mit Chris Tales. Könnt ihr vielleicht mal einen Trailer angucken. Und El Hijo, vielleicht auch noch ein kleiner Geheimtipp, habe ich auf der EGX in Berlin letztes Jahr gespielt. So ein kleines, putziges Stealth-Abenteuer. Damit war die PC-Gaming-Show dann abgeschlossen. Wir drücken jetzt gerade so ein bisschen auf die Tube, weil wir uns sputen müssen, weil wir Ubisoft nicht verpassen wollen. Das geht jetzt gleich in ein paar Minuten los und kann man bei dir im Stream verfolgen. Vielleicht mach doch noch mal gerade ein bisschen Werbung, wo du streamst.
Im Moment streame ich bei Twitch und YouTube, eigentlich auf beiden Plattformen, aber einfach Dr. Proof bei Twitch suchen, da findet man mich. Mhm. Und es ist schwierig zu sagen, was ich streame, immer wieder, weil es ist halt querbeet. Aber es geht halt viel, wir machen viel Paradox-Titel, wir machen aber auch mal, jetzt hatten wir Warhammer, das Chaos Bane auch mal drin eine Zeit lang. Mhm, cool. Also sehr viel auch neue Titel schaue ich mir mal an, auch manchmal nur für so 2-3 Stündchen. Ist halt schon sehr breit gefächert, was ich mache zurzeit.
Gut. Und ich rufe dich an, wenn wir Pläne zu besprechen. Da ja, freue ich mich
gerne
dafür. Fazit von dir zur PC Gaming Show? War ganz unterhaltsam, oder? War ganz cool.
Es war ganz unterhaltsam, aber man muss sich heute wirklich fragen, wann soll man das alles noch spielen?
Ja, das ist eine andere, das ist ein ganz anderes Thema, ja.
Vor allem aus der Perspektive des, sag ich mal, Influencer und Testers und so weiter, ja. Du kommst ja gar nicht hinterher. Also man muss
ist
halt
aber auch
ganz
jammern auf hohem Niveau, oder? Ja, ich meine, die Spiele, die wir jetzt besprochen haben, da ist alles cool und spielbar. Also ich würde jetzt bei keinem dieser Spiele jetzt sagen, würde ich mir nicht anschauen wollen. Das ist echt furchtbar.
Ich würde sagen, 2/3 sind schon interessant für mich und ich darf wahrscheinlich nur 1/3 davon spielen. Hm. Weil sonst einfach die Zeit nicht reicht.
Uns geht so schlecht, Pascal.
Ja. Gaming cool. Game ist schwierig. Erstmal Rolle ja. runter.
Und jetzt kommt ja auch noch Ubisoft. Jetzt kommen gleich noch mal ein paar Spiele ja, mehr.
Jetzt kommt gleich, was ich sehr mich freue, Ghost Recon. Das oh, neue, ja. neue Infos.
Alles klar. Gut, dann machen wir den Sack zu. Das war die PC Gaming Show, unsere Besprechung. Ich danke dir sehr für den Besuch. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir uns jetzt ein bisschen sputen mussten. Aber nächstes Mal dann ausführlicher. Und ihr findet Pascal bei Dr. Proof und viel Spaß jetzt bei Ubisoft und mit den weiteren Podcasts. Wir hören uns später wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.